Brand 1 und audible.de präsentieren das Wirtschaftsmagazin Brand 1 zum Hören.
Hören Sie die Ausgabe zum Thema Selbstständigkeit. Selbstständig in 7 Schritten. Sich locker machen, die Augen schließen, an all die Jahre denken, alles vergessen, nur noch nach vorne schauen, den ganzen Mut zusammennehmen, bei Mutti ausziehen.
Schön klingen sie, die 7 Schritte zur Selbstständigkeit. Und es soll Länder geben, in denen sie auch funktionieren. In Deutschland allerdings nicht. Im neuen Schwerpunkt geht Brand 1 ins Gericht mit Behörden und Gesetzgebern und mit der deutschen Gründlichkeit im Kampf gegen zu viel Selbstständigkeit. Mut, Risiko, Initiative, all das, was überall auf der Welt belohnt und als Leitbild geschätzt wird, führt hier zu heftigsten Allergien und Gegenreaktionen. Wolf Lotter beschreibt in seiner Einleitung die tragischen Mechanismen, die unseren vermeintlichen Sozialstaat in den Ruin treiben, fatalerweise ohne Aussicht auf Einsicht.
Einsame Klasse. Selbstständige sind die Grundlage alles Unternehmerischen, der Motor der Ökonomie. Anderswo. In Deutschland sind sie Bürger zweiter Klasse, die von einem verbiesterten System zu Außenseitern gemacht werden. Dabei steht immer öfter Willkür vor Recht. Ein Text von Wolf Lotter. Erstens, auf ewig Sozialstaat. Alles im Leben hat seinen Preis. Aber wie viel nimmt man für den folgenden Satz? Die Würde des Menschen ist unantastbar. So steht's im Grundgesetz, und darauf schwören Politiker und Beamte jeden Eid. Das kostet nichts. Das deutsche Sozialsystem hingegen kostet pro Jahr mehr als 720 Milliarden Euro. Im Artikel 20 des Grundgesetzes steht der Satz: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Bei demokratisch versagt das Preissystem so wie bei Würde. Der soziale Bundesstaat aber ist, siehe oben, berechenbar und wird durch die deutsche Verfassung besonders geschützt. Hier, so meinen Juristen, sei das Sozialstaatspostulat erkennbar, ja die Staatszielbestimmung schlechthin. Geschützt durch die Ewigkeitsklausel des Artikels 79 des Grundgesetzes. Der Sozialstaat kommt vor der Würde, das Fressen vor der Moral. Nichts und niemand kann daran etwas ändern. Deutschland ist ein Sozialstaat oder gar nichts. Bliebe die Frage, wer zahlt das? Rund 82 Millionen Menschen leben in der Bundesrepublik Deutschland. Rund 39 Millionen Menschen in diesem Land sind erwerbstätig, die große Mehrheit davon als sogenannte unselbstständig Beschäftigte. Weniger als 10% hingegen sind Selbstständige, etwa 3,6 Millionen Bürger. Was unterscheidet sie vom Rest? Selbstständige sind Menschen, die etwas unternehmen und vielfach die Grundlage weiterer Unternehmen legen. Leute, die auf eigenes Risiko, mit eigenem Geld und Geschick etwas tun und in der Regel hart dafür arbeiten. Es handelt sich um Menschen, die keine Anweisung von oben oder sonst woher brauchen, um arbeiten zu können. Positiv besetzt heißt das, selbstbestimmt, autonom, frei. So sieht man das in den meisten OECD-Staaten, wo Selbstständige wohlgelittene Bürger sind, gute Steuerzahler, gelegentlich sogar Vorbilder für junge Menschen. Anderswo. Nicht in Deutschland. Denn hier sind Selbstständige ein Problem. Abweichler, Sonderlinge, Außenseiter. Eine Laune mitten in der Natur des Sozialversicherungsstaates, nicht kompatibel mit der Staatszielbestimmung. Selbstständige, die nicht vorsorgen, heißt es, legen im Alter dem Staat auf der Tasche. Die Logik ist schlicht. Wer nicht in das Rentensystem einzahlt, hat kein Recht, die Wohlfahrt in Anspruch zu nehmen, wenn alle Stricke reißen. Ist das so? Das deutsche Sozialsystem lebt keineswegs nur von den Beiträgen der Zwangszahler, die ihre Sozialbeiträge vom Lohn abgezogen bekommen. Aktuell werden nur noch 60% des Sozialsystems aus Beiträgen finanziert, der Rest stammt aus Steuern aller Art. Und zu ihnen tragen Selbstständige mehr bei als andere Erwerbsgruppen. Der Trend ist eindeutig. Immer stärker finanzieren Steuern das Sozialsystem, in Deutschland wie auch in anderen OECD-Staaten. Zweitens, der Heizwert der Rente. Wer ist scharf darauf, ins öffentliche Rentensystem einzuzahlen? Klar, niemand. Ein heute 30-Jähriger wird bei Erreichen des neuen gesetzlichen Rentenalters von 67 Jahren gerade mal 35% seines letzten Gehaltes als Altersvorsorge erhalten. Im besten Fall. Ein mieses Geschäft dafür, dass fast ein Fünftel des Gehaltes in die Zwangskasse fließt, 19,9%. Da bleibt auch kaum Spielraum für die vielbeschworene private Vorsorge. Das Alter ist, dafür sorgen in Deutschland Recht und Gesetz, eine Armutsfalle. Seit den 70er Jahren weiß man das und seither ist die Lage immer schlimmer geworden und dafür gibt es viele Gründe. Das umlagefinanzierte System ist nicht zu halten. Arbeit wird durch immer höhere Abgaben immer teurer. Das sorgt für eine stabile Sockelarbeitslosigkeit. Immer weniger Nachwuchs bringt das umlagefinanzierte System zusätzlich ins Schleudern. Dazu brachte die Wiedervereinigung Millionen neuer Anspruchsberechtigter ins System. Neue Arbeitsformen sind nicht mehr auf lebenslängliche Beschäftigung ohne Brüche ausgelegt. All das führt dazu, dass es nicht nur bei den aktuellen Gaspreisen vernünftiger ist, mit seiner Kohle zu heizen, statt sie in die staatliche Kasse zu stecken. Der Heizwert ist sicher. In den Jahren des Wiederaufbaus und noch weit darüber hinaus waren Selbstständige in Deutschland ein Leitbild, besser ausgebildete, besser verdienende Eigenunternehmer. Doch der Druck auf die Sozialkassen änderte das Bild in den vergangenen Jahren radikal. In den 90er Jahren, noch während der Regierungszeit Helmut Kohls, wurde das Wort von der Flucht aus den Sozialsystemen geprägt. Und die Flüchtigen waren, ganz klar, die Selbstständigen. Man entdeckte sie als lohnende Beute, als potenzielle Nettozahler. Politik in Deutschland, das heißt Sozialpolitik. Sie ist eigentlich nicht sozial. Es geht um das Geld anderer Leute, das Politiker umverteilen. Das bedeutet Macht. Macht durch Zugriff auf ein Vermögen von mehr als 720 Milliarden Euro. Nicht wenig Macht also. Was wären deutsche Politiker ohne ihr Sozialsystem? Derzeit zahlen rund 22 Millionen Bürger netto mehr ins Sozialkassensystem ein, als sie herausbekommen. Das ist kaum ein Drittel der Wahlberechtigten. Kein Wunder also, dass sich mit dem Versprechen sozialer Wohltaten Wahlen gewinnen lassen, mit denen, die es zahlen, nicht. Drittens, die Sündenböcke. Ein alter Spruch sagt, dass das Recht die Grundlage der Regierung sei. Das hat allerdings Grenzen. Wo das Recht der Macht nicht mehr dient, kann sich das rasch ändern. Dann braucht man etwas anderes. Sündenböcke. So wie in Deutschland in den 90er Jahren. Um die längst nicht mehr verschleierbaren Löcher im Sozialsystem zu stopfen, entwickelte der CDU-Sozial- und Arbeitsminister Norbert Blüm, der damals noch das deutsche Volksmärchen der sicheren Rente verbreitete, ein Gesetz zur Bekämpfung eines bis dahin völlig unbekannten Phänomens, der Scheinselbstständigkeit. Scheinselbstständigkeit ist ein Wort, das es nur im Deutschen gibt. Es suggeriert, dass Unternehmer sich ihren Teil an den Sozialkosten sparen wollen und deshalb abhängig Beschäftigte kurzerhand zu Selbstständigen erklären. Das spart Sozialabgaben. Zudem entfällt der Kündigungsschutz. Schnell verbreitete sich das Schlagwort der neuen Ausbeutung, gegen die der Sozialstaat etwas unternehmen müsse. Mal war von einigen Zehntausenden, mal von Millionen Betroffenen die Rede. Niemand verifizierte diese Zahlen. Die Scheinselbstständigen, so hieß es, richten mehrfachen Schaden an. Sie entziehen dem Sozialstaat den umlagefinanzierten Pflichtteil und sie untergraben die Moral. Die wird in Deutschland durch das umfangreichste jemals von Menschen geschaffene Gesetzeswerk gesichert. Das deutsche Arbeits- und Sozialrecht. Hinter dem Wort selbstständig stand, noch in Klammern, nun immer auch das Wort Staatsfeind. Niemand fragte, ob es so war und wenn, wie es so weit kommen konnte. Waren es nicht die immer höheren Abgaben auf Arbeit, die verhinderten, dass Menschen eingestellt wurden? War es nicht die Gefräßigkeit des Systems, das längst nicht mehr in die Zeit passte? Dass alle entwickelten Staaten in den 80er und 90er Jahren reformiert hatten, nur die Bundesrepublik nicht? War es nicht so, dass Politiker aus schierem Populismus an diesem System festhielten, während anderswo ihre Kollegen riskierten, vielleicht nicht wiedergewählt zu werden? Wo Gerechtigkeit im allgemeinen Sprachgebrauch aber nichts weiter bedeutet, als dass der Schaden, der mir zugefügt wird, auch einen anderen treffen muss, ist so etwas leicht durchzusetzen. So ging alles den deutschen Weg. Erst macht man eine Minderheit zum Sündenbock, dann folgt ein Gesetz, dann kommt die Ausgrenzung, dann kommt die...